Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich meine Predigt heute überschreibe. Ich habe 4 Überschriften. Also die erste ist Jesus nachfolgen. Die zweite ist Leben im entgegengesetzten Geist. Das ist spannend, oder? Da wisst ihr nicht damit anzufangen. Das dritte ist Schwimmen gegen den Strom. Das ist vielleicht am deutlichsten. Schwimmen gegen den Strom oder stirb deinem Eigenleben. Oh, was kommt jetzt, ne? Um das mal so vorwegzunehmen, wir haben alle ein Eigenleben. Wir sind auf unseren eigenen Schutz bedacht. Wir wollen, dass es uns gut geht, jedenfalls solange wir gesund sind, ne? Man will, dass es einem gut geht. Man hat einen Überlebenswillen auch von Gott mitgekriegt. Boah, da können wir kämpfen. Ja? Und dann gibt es so richtiger Kämpfernaturen, zu denen ich gehöre. Und die können sehr gut für ihre Rechte eintreten. Und alles Mögliche, ja, wir haben einen Eigenwillen. Und der Eigenwillen steht uns manchmal ganz schön im Weg. Dazu komme ich später noch. Okay. Ich lese euch mal ein paar einzelne spannende Texte aus der Bibel vor. Die sind an Christen geschrieben, ja. Lukas 9, Vers 23 bis 26. Da sprach er, das ist Jesus, zu ihnen allen, das sind seine Jünger. Also da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert sich selbst oder nimmt Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Das ist ein Text. Ja. Das ist heiß. Oh, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Habt ihr euch schon mal für Jesus geschämt? Und für das, was er gesagt hat? Also, mir ist das schon so gegangen. Und ich dachte, oh. Ja, wenn man genau weiß, die anderen denken anders, denkt man, oh, oh. Ja. Okay, noch einen anderen Text. Matthäus 10, 37 bis 39. Da steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Spannende Texte. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen, bin da auch nicht so vorgeprägt gewesen. Ich habe vieles in der Bibel gelesen und habe gedacht, Gott, das verstehe ich nicht. Ist immer gut, wenn er so rangeht. Wenn er sagt, Gott, verstehe ich nicht. Was meinst du eigentlich damit? Und es kann auch sein, dass du nach meiner Predigt noch nicht genau weißt, was Gott damit meint. Ist in Ordnung. Musste Gott weiterfragen. Ich hoffe aber, dass Gott das Gnade gibt und dir ein paar Lichter aufgehen. Und also das ist an Christen geschrieben und das ist Herausforderung pur, was Jesus hier schreibt, was er uns gesagt hat. Es gilt uns genauso allen, die Christen sind. Und ich wollte euch da gerne was erzählen am Anfang von mir. Also müsst wissen, ich habe mit 16 Jahren so richtig zu Jesus gefunden und ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich hatte eine Jugendweihe gemacht, ich war in der FDJ und das eigentlich war man da sozusagen in lauter Organisationen drin, die alle sagen, es gibt keinen Gott. Ja? Du bekennst dich da zur marxistisch-leninistischen Ideologie der Arbeiterklasse und die besagte, es gibt keinen Gott. Stand auch im Statut. Und dann wurde ich Christ und dann wusste ich, jetzt muss ich zu Gott stehen. Und, und dann wusste ich auch, ich muss irgendwann aus der FDJ austreten. Und dann, das war mir irgendwie klar, ich kann da jetzt in dem Verein nicht länger bleiben, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es gibt Gott und auf der anderen Seite, es gibt nicht. Da hink ich auf zwei Seiten, haben sehr viele gemacht in der DDR. Sind auch sehr viele sehr schuldig geworden. Das ist Sünde. Und jedenfalls, dann habe ich einen Austrittsantrag geschrieben und ihr müsst wissen, ich habe Wirtschaftskaufmann gelernt, hieß das damals noch. Und ich habe das gelernt, weil meine Eltern eine Gaststätte hatten und weil ich diese Gaststätte mal übernehmen sollte. Und jedenfalls, ich habe gelernt in dem, praktisch wie gesagt, im Konsumgüterbinnenhandel, und mein Vater hat den unterstanden als Kommissionär, so muss man das sagen. Ja? Und dann habe ich das, so wie ich, habe ich einen Austrittsantrag geschrieben, Austrittsantrag aus der FDJ, und kann das nicht mal mit meinem Glauben vereinbaren und so, habe ich das abgegeben. Und erstmal nichts passiert, ich komme nach Hause, 2 Tage später oder so, und plötzlich lassen meine Eltern mich zu sich rufen. Und dann sagt mein Vater, du hast einen Austrittsantrag aus der FDJ gestellt. Ja, ich hatte es ihnen natürlich nicht erzählt, weil ich mir schon denken konnte, dass sie nicht so ganz damit einverstanden sind. Und dann hat mein Vater gesagt, die haben uns angerufen. Wenn du den nicht zurückziehst, die haben ja gedroht, dann kriege ich keine Ware mehr und dann kann ich einpacken. Und dann hat er gesagt, ich habe nichts anderes gelernt. Ich kann nur eine Gaststätte führen. Und da hat mein Vater vor mir geweint. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass ich meinen Vater vor mir weinen sehen. Es war schrecklich. Ich habe mich furchtbar gefühlt. Ich wollte Gott gehorchen und ich wollte nicht meine Eltern traurig machen. Ich war absolut in der Zwickmühle. Was jetzt? Und mein Vater hat mich gebeten, das zurückzuziehen. Und dann bin ich nach oben gegangen. Ich war ungefähr 3 Monate Christ, absolut hilflos. Und wusste nicht, was ich jetzt mache, habe mich vor mein Bett gekniet und habe zu Gott gefleht. Gott, du musst jetzt zu mir reden, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Ich bin genauso impulsiv, wie ich bin, so bete ich auch. Wenn du ruhiger bist, darfst du auch ruhiger beten. Aber ich platze, wenn ich ruhig beten muss, wenn ich innerlich erregt bin. Ja, jedenfalls. Und dann, ich wusste mir nicht zu helfen. Ich habe auch nicht gehört oder so. Ne? Habe ich gedacht, Gott, du musst jetzt durch dein Wort zu mir reden. Das soll niemand nachmachen, aber ich war hilflos und Gott lässt sich auf sowas ein. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, Finger drauf gehalten und da stand, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Steht nur einmal in der Bibel. Und auf diese Stelle habe ich meinen Finger gehalten. Das ist kein Zufall, oder? Das hat Gott gemacht, dass ich die Bibel genau dort aufgeschlagen habe. Und ich war so platt. Und dann... Ich kannte auch noch nicht viel aus der Bibel, noch nebenbei bemerkt, ja. Und dann habe ich so geheult, weil ich gewusst habe, ich kriege das nicht hin. Ich habe gewusst, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das jetzt nicht, mich gegen meine Eltern zu stellen. Das kann ich nicht. Und dann habe ich das Gott gesagt. Gott, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Und dann ist was ganz Cooles passiert. Eigentlich ist es Sünde, wenn ich jetzt den Antrag zurückziehe, sozusagen klein Bein gebe, meine Eltern mehr lieber als Gott und Gott sozusagen verleugne eigentlich. Und ich habe das so vor Gott geweint und ihm das gesagt und habe einen vollen Frieden gekriegt. Und ich habe empfunden, dass Gott bei mir ist und mich wie streichelt und sagt, ja, ich weiß, aber es wird die Zeit kommen, da schaffst du es. Und dann habe ich den Austrittsantrag zurückgezogen. Und dann habe ich 1 Jahr lang dafür gebetet. Gott, hilf mir. Ich muss da raus. Ich habe mich da auch nicht drin wohlgefühlt. Ich konnte das nicht auch hören. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Wer kennt das noch? Und diese Phrasen, ich konnte es nicht mehr hören. Ja? Und dann habe ich gebetet, Gott, hilf mir, da rauszugehen. Und dann, hilf meinen Eltern, und wie soll das nur werden? Und wenn die dann keine Ware mehr kriegen, und Gott, bitte hilf. Und nach 1 Jahr habe ich zu meinen Eltern gesagt, okay, ich werde es wieder machen. Ich stelle jetzt einen Austrittsantrag aus der FDJ. Und jetzt, ich wusste nicht, wie meine Eltern reagieren. Und mein Vater, na, werden wir ja sehen, was passiert. Plötzlich reagiert er anders. Und wisst ihr was? Er war noch nicht gläubig, aber ich habe immer für ihn gebetet und er hat anders reagiert. Und dann habe ich das gemacht und den Antrag wiedergestellt. Ungefähr 1 Woche später ging die Tür auf, meine Lehrausbilderin stand drin. Manuela, kommen Sie mal mit, Sie müssen sich bei der Frau Winkler verantworten. Alles hat gezittert und das war nur so ein kurzer Weg bis zur Frau Winkler, 4 Türen lang. Und ich habe gebetet, Gott hilf mir, Gott hilf mir, Gott hilf mir. Zu mir hat es nicht gereicht. Ja, und dann, also so, ihr könnt euch das wahrscheinlich schwer vorstellen, wie das war. Also nur, wenn man Filme sieht, die DDR verfilmt haben. Also wenn ich jetzt die Filme sehe, kriege ich jetzt noch die Gefühle von damals. Ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Dieser Druck. Dieser, boah. Und dann war dort so aufgebaut hier, so mehrere Schreibtische aneinander gerückt, 4 Leute dahinter. Und dann, sie haben gesagt, so und so und so und so, ja, unseren Staat, alles Gute können Sie in Anspruch nehmen, aber so. Und dann haben sie gesagt, das und das, und da wurde mir was unterstellt, was ich nicht gesagt habe. Also was gegen den Staat? Sag ich, nee, das habe ich nicht gesagt. Sagt eine andere, das haben sie gesagt, ich habe es auch gehört. So läuft das. Wenn jemand was machen will, so läuft das, ne? Und das kann immer wieder passieren, sage ich euch bloß. Das ist jetzt, wir sind eine Demokratie, aber das kann immer wieder passieren. Und jedenfalls, und dann ging es mir eigentlich wie Jesus. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich war so platt, ich habe gebetet, Jesus, 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 hilf mir. Aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich konnte es nicht widerlegen, wenn noch eine andere sagt, sie hat es auch gehört und ich habe es nicht gesagt. Ich habe einfach geschwiegen. Hat Jesus auch gemacht vom Hohen Rat. Er hat einfach geschwiegen. Und dann wussten sie nur auch nicht mehr mit mir anzufangen, weil ich nichts gesagt habe. Es ging doch so ein bisschen weiter und dann sagte diese Leiterin dort, hat sie so ein bisschen so ein hämisches Lächeln aufgesetzt. Na, manchmal, da höre ich mir so sonntags früh im Radio in Gottesdienst an und da erzählt der Pfarrer immer so was Komisches übers ewige Leben. Können Sie mir vielleicht sagen, wie das gehen soll? Und ich völlig verängstigt sage, es tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin noch nicht gestorben. Ich wusste, in dem Moment kam ich mir überhaupt nicht gut vor. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das gut war, was ich gesagt habe, überhaupt nicht. Ja? Und diese Frau, der fiel der Unterkiefer runter und die sagt, ist gut, Sie können gehen. Ich denke, die hat gemerkt, dass ich glaube. Und die wollte nur merken, ob ich wirklich glaube. Und ich glaube das absolut. Ich habe das vom ersten Tag an gewusst, dass es ein ewiges Leben gibt. Das hat mir gar niemand weiter erzählt. Von dem Tag an wusste ich, es gibt ewiges Leben, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ich werde für immer leben. Das war cool. Und wisst ihr, was dann passiert ist mit meinen Eltern? Nichts. Es gibt viele leere Drohungen und ich möchte dir eins heute Abend sagen, lass dich bitte nicht von Drohungen einschüchtern. Dann schrei Jesus, 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 ich sage nicht, dass du dich gut fühlen wirst, wenn dir jemand was droht. Du wirst dich nicht gut fühlen. Aber lass dich nicht einschüchtern und halte an Jesus fest. Das eine ist Menschenfurcht, wenn wir uns dann einschüchtern lassen, leben wir in Menschenfurcht. Das andere ist Gottesfurcht, Gott mehr gehorchen als ein Menschen. Und nur dann, wenn wir das tun, werden wir Gott erleben. Wir wollen alle so gerne Gott erleben und wir erleben ihn auch, wenn wir zusammen sind, in Gemeinschaft. Aber wenn wir wieder alle für uns sind, erleben wir es, wenn wir zu Jesus stehen. Da kann man coole Sachen erleben. Ich habe es am Stammtisch erlebt. Als ich dann mutiger wurde, habe ich am Stammtisch von Jesus erzählt. Und wisst ihr was? Es ist mir nicht einmal passiert, dass die gelacht haben. Aber die haben nachgefragt. Und nur einmal, da habe ich Einladungen für die Evangelisation ausgeteilt, so. Da bin ich fast gestorben vor Angst. Es war mir so peinlich, es war so eine komische Stimmung und alle guckten auf die Einladung und dann dachte ich, ah, Herr, war es trotzdem richtig? Ja, manche Sachen sind richtig, auch wenn du dich schlecht dabei fühlst. Hey, du musst dich nicht gut fühlen und du wirst dich nicht immer gut fühlen bei Sachen, die richtig sind. Weil du manchmal schon ahnst, was die anderen denken. Aber soll ich euch was sagen? Einige von dem Stammtisch, die sind gekommen. Und mit denen habe ich weiter manchmal über Gott geredet. Und es war cool. Jetzt lese ich euch noch eine Bibelstelle vor. Jesus sagt hier wieder zu seinen Jüngern, ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Das waren die, die damals die Sünder waren, weil die den Leuten immer mehr Geld abgenommen haben, als man sollte. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Also die nichts von Gott wissen? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer kann das gut leben? Wow, super. Manche von uns sind vielleicht schon ein bisschen trainierter, aber das ist doch Herausforderung, oder? Sag mir, wie das geht, wenn du einen echten Feind hast und den dann lieben. Und dazu sind wir gerufen. Unsere Feinde zu lieben. Leider habe ich das damals noch nicht gewusst und habe nicht für die Leute gebetet. Sehr schade. Hätte ich machen sollen. Aber das kann man eigentlich nicht leben aus unserer Kraft. Das kann niemand von sich aus leben. Wenn du nicht die Kraft Gottes kriegst, ist es unmöglich zu leben. Weil dann, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, sollst du auch noch die linke hinhalten. Na, dankeschön. Ich habe das gelesen und wisst ihr, was ich gebetet habe? Gott, das kannst du unmöglich so meinen. Also wenn man das mit sich machen lässt, da ist man ja ein absoluter Loser. Da macht jeder alles mit dir. Das kannst du nicht so meinen. Da habe ich überlegt, wie könnte Gott das wohl meinen? Ja, wie könnte der das wohl meinen? Ne? Er meint das genauso, wie er das sagt. Aber nicht, dass du das in einer... Es bedeutet einfach, jemand kommt dir blöd und du kommst ihm nicht blöd. Ihr wisst doch alle, wie es in der Welt läuft. Jemand flammt dich an, und du machst... Ja? So läuft das doch. Ja? Und genau das sollst du nicht machen, damit du ein Kind deines Vaters im Himmel bist. Und wenn du das dann nicht machst, ja, ein Wort an alle Teenies, wenn ihr euren Eltern zeigen wollt, dass es Gott wirklich gibt, dann lasst euch von Gott verändern, damit ihr das nicht mehr macht. Ne? Oi, oi, oi. Und ich weiß, ich habe gleich am Anfang meines Glaubenslebens, ich hatte so eine Klappe. durch die Gaststätte schon, ne? Da musste man sich zur Wehr setzen. Und dann habe ich auch meinem Vater gegenüber manchmal so eine Klappe gehabt. Und dann, als ich Christ wurde, ich dachte, schade eigentlich, jetzt muss ich mich bei Gott entschuldigen und dann muss ich mich bei meinem Vater entschuldigen. Und immer wenn ich das gemacht habe, ja, dann, wenn ich mich entschuldigen wollte, und dann, wir kennen das alle, jetzt brauchte ich ein Handmikro, aber ich mache mal Sünderblick. Sünderblick, die Füße schwer wie Blei. Wusste mein Vater schon, was kommt und hat sich so hingestellt. Und dann habe ich gesagt, Vati, entschuldige bitte, das war nicht in Ordnung von mir. Na, ich denk's auch. Und das lieben wir nicht so sehr, wenn das jemand uns so richtig noch aufs Butterbrot schmiert. Ne? Aber das gehört dazu. Wenn man Mist gebaut hat, muss man sich demütigen. Nennt die Bibel demütigen. Ist demütigend, ne? Aber wenn du dich demütigst, muss Gott das nicht für dich erledigen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Bitte Gott, dass du das lernst. Brauchen wir. Und das vereinfacht das Zusammenleben absolut, sage ich euch. Das macht, und manchmal müssen sich auch Eltern entschuldigen, wollte ich nur nebenbei bemerken. Und wenn Eltern das ihren Kindern vormachen, lernen die Kinder besser. Nur so ganz nebenbei. Schwimmen gegen den Strom, schwimmen gegen den Zeitgeist. Nicht das Leben, was du von allen vorgelebt kriegst. Ja? Der Bedarf an Menschen, die gegen den Strom schwimmen und die entgegengesetzt zum Geist dieser Welt leben, der ist riesig. Ja? Wo sind die Christen geblieben, die sich lieber auf die andere Wange schlagen lassen, anstatt in eigener Kraft Vergeltung zu üben? Gibt es überhaupt Christen, die ihre Feinde tatsächlich lieben? Wer von euch hat schon mal erlebt, dass er einen richtigen Feind hatte und angefangen hat zu beten und er konnte ihn lieben? Cool. Cool. Das sind einige unter uns. Super. Und ich möchte heute jedem dazu Mut machen. Wenn du anfängst zu beten, wird Gott das geben, dass du eine echte Herzensliebe für den kriegst, der dich nicht mag. Und das überwindet Menschen. Nur die Liebe überwindet. Nicht, indem du dem anderen eine Faust zeigst. Das habe ich ganz sehr lernen müssen, weil ich konnte immer gut meine Fäuste zeigen. Und das ist, ich sage nicht, dass es einfach ist. Ja? Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft leben. Ich will euch mal noch was aus meinem Tagebuch vorlesen. Ich habe mal, also manche Leute haben es schwer, sich erziehen zu lassen von Gott. Also Gott erzieht uns, wenn wir zu ihm kommen. Wusstet ihr das? Steht mal in der Bibel. Der erzieht alle, die zu ihm kommen, die seine Kinder werden. Die haben dann das Recht, Kinder, also wer ihn aufnimmt, wer Jesus aufnimmt, hat das Recht, sich Gottes Kind zu nennen. Aber nur das sind Gottes Kinder, die Jesus aufgenommen haben. Und dann, das ist ein Privileg. Du darfst sagen, ich bin Gottes Kind. Ich habe nämlich Jesus aufgenommen. Und dann wirst du von Gott erzogen. Und daran merkst du auch, dass Gott an dir dran ist, dass es ihn wirklich gibt. Und dann lässt er dir nicht mehr alles durchgehen. Du kriegst plötzlich ein schlechtes Gewissen über Sachen, wo du nie ein schlechtes Gewissen hattest. Ja? Hier lachen schon welche, die kennen das. Die diese Woche erlebt. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja? Und also ich glaube, Gott hat es manchmal ein bisschen schwer gehabt, mich zu erziehen. Und ich habe manche Lektionen auf sehr krasse Weise lernen müssen. Und ich habe richtige Feinde gekriegt. Und die haben dafür gesorgt, dass ich, und dann hat der Verein, wo wir früher waren, der hat mich entlassen, weil ich ihrer Meinung nach so richtig Mist gebaut hatte. Und dann wurde ich 15 Monate in die Versenkung gegeben. Oder wie will man das nennen? Ich war 15 Monate, durfte ich nichts tun. Ja? Und wisst ihr, wie schwer warten ist, wenn du nicht weißt, wie lange das dauert? Und wie die Sache ausgeht. Also ich wusste nicht, dass es 15 Monate sein werden. Ich wusste auch nicht, wie das dann weitergehen sollte. Und dann hat das in mir rumort. In der Zeit hat Gott ganz viel an mir getan. So. Einfach so an bestimmten Dingen. Also ich lese jetzt mal was aus meinem Tagebuch vor. Der Tag fing schlimm an. Frank ist zur Jüngerschaftsschule und ich sitze zu Hause. Und ich habe viele negative Gedanken gegen die Leute, die mir das eingebrockt haben. Es fühlt sich an wie innere Angriffe, Anklagen, Trauer, weil ich nicht bei der Jüngerschaftsschule dabei bin. Dann habe ich so richtig, so frustig die Losung genommen, so der Snack für alle Christen, die es nicht schaffen, morgens Bibel zu lesen, die lesen wenigstens Losung. Und dann war der Lehrtext, Philipper 4, Vers 7, haben wir heute in der stillen Zeit mit allen Teens gelesen, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und plötzlich hat das bei mir eingeschlagen. Ich habe in der Zeit ganz viele Bibelworte viel tiefer verstanden. Gott hat mir ganz viel im Herzen erklärt. Und plötzlich habe ich was verstanden. Jesus ist der Friede. Er ist ja der Friedefürst. Der Friede ist eine Person. Der Friede ist nicht nur irgendein Weltfriede, sondern der Friede ist eine Person. Und wenn der Friede in mir lebt, wenn Jesus in mir lebt, lebt der Friedefürst in mir. Und der muss mich im Frieden bewahren. Ich kann mich nicht im Frieden bewahren, das muss Jesus machen. Und dann habe ich das gebetet. Herr, bewahre du mein Herz und meinen Sinn. Ich kann mich nicht bewahren. Friede Gottes, bewahre mich. Jesus, bewahre mich im Frieden. Immer wieder habe ich das gebetet und dann ist der Friede wieder da. Und dann konnte ich wieder vergeben und dann konnte ich wieder lieben. Und dann habe ich mich nicht mehr aufgeregt. Kennt ihr das, diese Wechsel, wenn du willst vergeben und plötzlich regst du dich wieder auf. Musst du wieder vergeben. Bis die nächste Welle kommt und du, oh Herr, hilf. Ja, und üb dich da drin und das wird weniger werden, weil Gott erzieht uns durch diese Dinge. Ja, dass wir nicht Frust leben. Und dann war Lobpreisabend, so ein Abend wie jetzt, und wir singen so ein schönes Lied, was mal der Robert Schneider übersetzt hat mit jemand anders. Du bist heilig und so weiter. Und plötzlich, mitten im Lied, wird mir klar, was es heißt, sich selbst zu sterben. Das ist viel einfacher, als ich dachte. Ja. Nämlich auf Jesus sehen und nicht auf meinen Frust. Das ist es, sich selbst zu sterben. Wenn ich auf eine Sache sehe, die mich geärgert hat, dann regt man sich immer mehr auf, stimmt's? Habt ihr schon mal gemacht? Geht die Schraube immer mehr nach unten und oh, dann kommt noch ein Gedanke dazu und oh, und dann maßet ihr noch sonst was aus, da haben wir noch eine blühende Fantasie dazu, wird die Sache noch viel schlimmer, ne? Kann aus einer Mücke ein Elefant werden. Und dann lebt man seinen Frust und der Ärger wird immer schlimmer. Aber wenn du wegsiehst von dem Frust und sagst Gott und dich sofort entscheidest, ich will vergeben. Ich will vergeben, auch wenn die Sache anders ist, als ich mir es gewünscht hätte. Und du siehst auf Jesus, 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 du bist mein Gott und ich will leben, was du gelebt hast. Ich will vergeben. Wenn du auf Jesus siehst und nicht deinen Frust lebst, das ist es, sich selber zu sterben. Und da könnte man nur viele, viele Beispiele nehmen. an vielen anderen Stellen. Es ist immer so, also wir denken ja, jeder von uns, jeder macht es richtig. Ne? Wir haben gute Ideen. Ich sage immer, ich habe so viele Ideen, wir setzen nur 50% all meine guten Ideen um. Ja? Das ist so, das geht nicht alles. Und da muss man sich selber sterben. Und wirklich, oder Rücksicht nehmen auf andere, die nicht so schnell mitkönnen. Ja? Man muss sich selber sterben. Gibt's, ja, könnte man viele Bibelstellen dazu bringen oder auch noch viele Beispiele sagen. Und dann, wenn ich auf Jesus sehe, dann wird die Liebe in mir wirksam. Wenn ich nicht auf Jesus sehe, dann bin ich fähig, den anderen zu hassen, mich über alles aufzuregen und die Zukunft zu fürchten. Ich muss auf Jesus sehen, weg von der Sache. Und wenn mich eine Sache ärgert, muss ich sagen, Jesus, was sagst du zu der Sache? Gib mir deine Gedanken zu dieser Sache. Was sagst du dazu? Und ich muss sagen, ich muss dann eine Weile vor Gott sein. Ich kriege da nicht so schnell eine Antwort. Aber ich merke ganz oft, ich soll jetzt überhaupt nichts sagen. Ja, gibt so viele schöne Geschichten, wo ich mich auch über eine Sache so aufgeregt habe. Und ich bin auf und ab gelaufen im Flur meiner Schwiegereltern. 13 Meter war der Flur. Und ich habe immer zu gebetet, Gott, konntest du dir das nicht gestern überlegen? Gott, und jetzt haben wir alles das und da habe ich nur alles erzählt. Und dann haben wir gebetet, was machen wir jetzt, Gott, was machen wir jetzt? Es war wirklich eine schwierige Situation für mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das werden soll. Und plötzlich kommt meine Schwiegermutter raus und sagt, Mausi, ich habe schon den ganzen Vormittag gebetet, dass du dich nicht aufregst. Ja. Aber es ist gut, wenn ihr mit eurer Aufregung zu Jesus geht und das nicht irgendeiner Person ranknallt. Ja, es gibt ja die Leute, die alles in sich reinfressen, es gibt die Leute, die alles aus sich rauslassen. Ne? Wer dann alles aus sich rauslässt, dem geht es hinterher besser. Nur dem Rest der Welt nicht. Ja. Und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Und ich habe längst gemerkt, wenn ich mich innerlich aufrege, und das sage ich jetzt allen, die so leicht erregbar sind und leicht reden, geh zuerst in dein Zimmer und bete 5 Vaterunser. Ich meine damit, bis du runtergeturt bist und nicht Kleinholz aus dem anderen machst. Oder Worte sagst, die dir hinterher sehr leid tun. Ja. Ich habe manches gesagt, was ich später sehr bereut habe. Ich weiß nicht, wer hat schon mal bereut, was er gesagt hat? Na Halleluja, dass ihr so ehrlich seid. Super. Genau, und darum überleg dir, was du sagst. Man kann ganz schnell Kleinholz machen, das tut niemandem gut. Und darum müssen wir uns selber sterben. Und dann verändert uns Jesus in sein Bild immer mehr. Und dann übrigens wird unser Zusammenleben immer leichter. Wenn jeder auf Jesus sieht in der Familie, dann ist es wunderbar. Das heißt nicht, dass es dann nicht mal mehr einen Knall gibt, das meine ich damit nicht. Aber da verändert sich wirklich was. Genau. Was bedeutet es für uns, wenn Selbstverleugnung und das Aufgeben eigener Rechte viel mehr sind als Verhaltensoptionen für ein paar Superheilige? Was wäre, wenn sie zu den stärksten und wirkungsvollsten Waffen Gottes gegen jede Macht der Finsternis gehören? Wenn ich nämlich nicht fleischlich kämpfe, wir kämpfen ganz schnell fleischlich und immer wenn das so, Gott hat mir mal gezeigt, immer wenn ich mich aufrege, bin ich nicht im Recht. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ja, habe ich oft drüber nachgedacht. Dann kämpfe ich in mir selber. Und ich muss vor Gott sein und sagen, Gott, wie sieht deine Lösung aus für diese Sache? Also mein zweiter Punkt ist, warum eigene Rechte aufgeben? Was sind denn unsere Rechte? Also mal allgemein gesagt, du hast ein Recht auf Anerkennung, darauf geliebt zu werden, eine Wohnung zu haben, auf freie Lebensgestaltung. Ja? Und Jesus selbst gab, als er auf diese Erde kam, viele persönliche Rechte freiwillig auf. Er war Gottes Sohn und ließ die ganze Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, zurück. Und Lorne Cunningham, da schreibt in seinem Buch Siegreich auf Gottes Art, warum tat Jesus das alles? Erstens, weil er uns mit Gott versöhnen wollte. Und zweitens, Jesus zeigte uns, wie wir leben sollen. Er zeigte uns, wie wir den Teufel besiegen können. Jesus zeigte uns, dass der einzige Weg der Eroberung der ist, sich unterzuordnen. Jesus möchte, dass wir ihm folgen, unsere Rechte verlieren und gerade so die Welt gewinnen. Nur wenn wir Jesu Beispiel in jedem Bereich unseres Lebens folgen, werden wir fähig sein, im Leben zu siegen. So viel von Lorne Cunningham. In Markus 8, 34 bis 35, da hat Jesus diesen Gedanken deutlich ausgesprochen. So ähnlich war es auch schon in der Stelle am Anfang. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben, ich sage es mal, sein Eigenleben, seine Träume, alles das verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. So funktioniert es. Zuerst gibt Gott die Rechte und in der Bibel heißt, dass jede gute und jede vollkommene Gabe vom Vater kommt. Das ist Jakobus 1, Vers 17. Gott gab dir das Recht auf eine Familie. Gott gab dir das Recht, Dinge zu besitzen. Das Recht auf Freiheit. Das Recht auf ein Heimatland und vieles mehr. Das sind alles gute Dinge. Und warum fordert er uns dann auf, ihm diese Rechte wieder zurückzugeben? Weil das der wirklich einzige Weg ist, wie wir ihm gegenüber unsere Liebe zeigen können. Wir haben nichts, was er uns nicht vorher gegeben hätte. Und wenn ich zum Beispiel mein Talent, was ich habe, wenn ich ein Talent habe, kann ich zweierlei machen. Ich kann damit viel Geld machen oder ich kann es für Gott einsetzen. Ja, manche machen damit vielleicht auch noch Geld. Jeder muss ja auch leben, ja. Aber also viele haben auch, denen man so eine rosige Zukunft da ausgemalt hat, oder es gibt Leute, die ich kenne, die den Weg nicht gewählt haben, sondern die gesagt haben, nee, ich will mit meiner Gabe Gott dienen. Und dann kommst du nicht groß raus und die Massen beklatschen dich nicht. Und dann sieht es anders aus, ja. Oder vielleicht habt ihr euch schon manchmal gefragt, warum haben Frank und Manu keine Kinder? Manchmal fragen uns das die Leute oder auch die Teenies. Und also wir haben das Recht auf eigene Kinder vor unserer Hochzeit schon an Gott abgegeben, weil uns Gott so geführt hat. Es war eine echte Führung Gottes. Und zwar, wir haben uns überlegt, wie wollen wir leben? Und wir wollten beide unbedingt Gott dienen. Das war in unser beider Herz geschrieben. Ich will Gott dienen. Ich weiß doch nicht wie, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich will Gott dienen. Und der Frank wollte es auch. Der war Kfz-Schlosser, ich war Wirtschaftskaufmann. Und war dann noch Bekatechetin, muss ich sagen, also so Gemeindepädagogin. Und wie machen wir das? Und dann gab es so Eindrücke für uns, dass wir im Land auch Menschen dienen und dass wir so durchs Land ziehen und Gebetskreise stärken und so Gemeinden dienen und sowas. Und dann hat der Frank so enthusiastisch gesagt, oh, da will ich meine Familie immer dabei haben. Ich will meine Frau und meine Kinder dabei haben. Da habe ich gesagt, fällt schon mal flach, wenn die Kinder in die Schule müssen. Es gibt Schulpflicht in Deutschland. In Deutschland darf man seine Kinder nicht selber unterrichten. Geht nicht. Und so haben wir gesprochen und sind wir darauf gekommen, wir wissen zwar noch nicht, was Gott mit unserem Leben vorhat, aber was wäre denn, wenn Gott uns vielleicht ohne Kinder besser gebrauchen könnte? Wir wissen zwar noch nicht, was kommen soll. Und da haben wir so eine Freude gekriegt bei dem Gedanken. Und dann ist eine Bibelstelle lebendig geworden. Die haben wir plötzlich ganz anders verstanden. Die habt ihr alle bestimmt schon zitiert oder gehört. Aber vielleicht noch nie so verstanden wie jetzt. Da steht in der Bibel, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und plötzlich sagt der Frank, Herr, wir geben dir das zurück. Wenn du uns ohne Kinder besser gebrauchen kannst, sind wir bereit, ohne diese Gabe zu leben. Wenn das deine Gabe ist, dann kannst du sie uns vorenthalten. Wir werden niemals verhüten, aber wenn du das nicht willst, dann enthalte uns diese Gabe vor. Und wir dienen dir ohne Kinder, wir sind bereit, Herr. Und eigentlich haben wir beide von dem Moment an geahnt, wir wussten noch nicht, was kommt, aber das wird so werden. Dann sind wir erstmal, haben wir geheiratet, sind auf eine Bibelschule ein Dreivierteljahr und so Verschiedenes und sind dann einfach so, es hat sich alles ergeben. Und heute ist so ein Dienst dabei rausgekommen. Das haben wir damals nicht gewusst. Die Sache ist, wenn du Gott was gibst, weißt noch nicht, was du dafür bekommst. Du kannst ihm nur vertrauen, dass es toll machen wird. Und dass er was draus machen wird. Das ist das Einzige, was du weißt. Und egal, wie alt du bist, du kannst dich heute dazu entscheiden und sagen, Jesus, ich will dir dienen. Was kann ich für dich tun? Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Ja? Ich mache euch Mut, das ganz neu mit Gott darüber zu reden. Oder auch eure Ängste zu sagen. Aber wir haben damals erlebt, was Glaube ist. Plötzlich wurde diese Bibelstelle lebendig und wir haben die geglaubt. Wir haben geglaubt, wenn wir Gott die Gabe zurückgeben, wird Gott tun, was er für richtig findet. Und es ist gut, viele Kinder zu haben. Wir haben auch Freunde, die haben 7 Kinder. Auch wunderbar. Viele Männer und Frauen für das Reich Gottes. Ja? Alles ist wunderbar. So oder so. Die Frage ist, was meint Gott? Und du kannst dich auch nicht vergleichen mit jemand anders. Ja? Alle Not kommt vom Vergleichen. Gibt es einen schönen Spruch. Ja? Also vergleich dich nicht. Aber sage Gott, was kann ich für dich tun? Und versuch nicht, dir das auszumalen. Also du kannst schon Träume haben, aber gib deine Träume immer wieder an Gott ab. Gott, ich gebe dir meine Träume. Was meinst du? Also wir dürfen unser selbstbestimmtes Leben aufgeben. Und da merkt die Seele sofort, oh, was wird dann aus meinen Träumen? Das, ich habe ja immer gedacht, wenn ich das Gott überlasse, wen ich mal heirate, dann muss ich garantiert einen Mann heiraten, der mir nicht gefällt. War ich felsenfest überzeugt. Komisch. Oder wenn ich Gott überlasse, was ich mal lerne, dann muss ich garantiert was machen, was ich auf keinen Fall will. Am besten noch, wo du keine Gabe dazu hast. Ich weiß auch nicht, was wir manchmal für komische Gedanken haben, ja? Gott hat dir Gaben gegeben, damit du sie für ihn einsetzt, damit du Freude daran hast. Darum gibt Gott Gaben, ja? Nicht nach dem Motto, also ich, das ist immer so mein, das hat mal ein Pfarrer, also ein Prediger gemacht und das ist so mein, das hat mich so tief geprägt, sage ich euch. Ich weiß nichts mehr von der Predigt, nur noch diese eine Sache. Ja, wir haben immer so diese Vorstellung von Gott, ja, wenn wir jetzt hier sind und sagen, Gott, dir soll mein ganzes Leben gehören, mach damit, was du willst. Also angenommen da, dann Nils würde das beten, nee, der Andreas, nehmen wir einen Andreas, der ist noch ganz, der Andreas würde das beten, der ist jetzt 15, 14, 14. Und da würde das beten, Gott, nimm mein Leben, mach damit, was du willst. Dann sitzt Gott im Himmel und macht, ja. Habt das gehört, alle Engel? Jetzt nehmen wir den Andreas, schicken ihn dann, wenn er 18 ist, nach Afrika. Der hasst zwar die Hitze, aber nach Afrika. Dort wird er eine alte Negerin von 60 Jahren ohne Zähne heiraten. Und dann lassen wir ihn elendiglich an Malaria krepieren. Ich habe nur zitiert, was der Prediger damals gesagt hat. Das war so drastisch, dass ich mir es gemerkt habe. Aber manchmal haben wir so ein Bild, dass es Gott bestimmt nicht gut mit uns meint. Also wenn ich das Gott überlasse, dann meint das bestimmt nicht gut. Und das hindert uns auch dran, uns Gott wirklich zu überlassen. Das hindert uns auch dran, unsere Entscheidungen Gott wirklich zu überlassen. Das hindert uns dran zu fragen, Herr, was würdest denn du sagen, was ich mal werden soll? Oder Herr, was möchtest denn du, wen ich heirate? Und ich sage dir eins, wenn du zur Ehelosigkeit berufen bist, dann würde Gott dir die Kraft dazu geben. Das kann auch was ganz Gutes sein. Ich habe eine Freundin, die ist ehelos und darum ist die ständig hier und kocht und jeder denkt, die lebt hier. Nee, die wohnt in Leipzig und arbeitet dort und kocht nur immer hier, wenn sie frei hat am Wochenende oder sie nimmt sich Urlaub für eine Rüstzeit. Ah, das ist super, wenn wir die nicht hätten. Krass. Drittens, Jesus gab seine Rechte freiwillig auf. Hatte ich das schon gesagt? Nee, hä? Jesus machte es uns vor. Er gab zum Beispiel sein Recht auf, Gott zu sein. Er verließ die himmlische Herrlichkeit und die Gemeinschaft mit seinem Vater. Er gab sein Recht auf eine normale Kindheit auf. Der war ein Flüchtlingskind. Zum Trost für alle jetzigen Flüchtlingskinder, denke ich manchmal. Und Jesus verleugnete sich selbst und gab sein Recht auf Heirat und eine Familie auf. Er hat ehelos gelebt. Ja? Gab sein Recht auf ein Zuhause auf und so weiter. Man könnte das weitermachen. Er gab sein Recht auf Anerkennung und Freunde auf. Ja? Also in der Bibel steht mal diese heiße Stelle. In Johannes 6, Vers 66 steht das. Von da an verließen ihn viele und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm mit. Ja? Da hat Jesus was gesagt, was Gott gesagt hat. Und das sagt die Leute, das ist zu hart. Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und da hatten viele keine Lust mehr mitzugehen und sind wieder abgedampft in ihr weltliches Leben rein. Und dann sagt Jesus ganz frei zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Jesus hätte denen die Freiheit gelassen, wegzugehen. Wir haben bei Gott absolute Freiheit. Es gibt niemanden, du findest keinen irdischen Chef, der dir so viel Freiheit lässt wie Gott. Du darfst immer weggehen, weil du hast einen freien Willen von Gott bekommen. Und der freie Wille ist Gott heilig. Und ja, und dann, also ging mir das mal selber so, da durch so eine bestimmte Sache, da haben uns echt Freunde auch verlassen, die wirklich Freunde waren und es gab Brüche. Und es hat mir total wehgetan. Und ich habe gesagt, Gott, das kannst du doch nicht wollen. Jetzt sind diese Freundschaften kaputt, das kann doch unmöglich dein Wille sein. Und da habe ich so gebetet und war so vor Gott und da hat Gott mir einfach nur Johannes 6,66 gegeben. Und dann habe ich gedacht, was steht denn dort? Habe nachgeguckt, ich hatte einfach nur diese Bibelstelle im Kopf und habe ich das gelesen. Von da an verließen ihn viele und gingen hinfort, nicht mal mit ihm mit. Und Jesus hat zu mir gesagt, du musst erleben, was ich erlebt habe. Wenn wir Jesu Jünger sind, müssen wir erleben, was er erlebt hat. An bestimmten Stellen. Und es kann sein, dass du gute Freunde verlierst, wenn du ganze Sache mit Jesus machst. Das kann die Konsequenz sein. Aber ich will dir eins sagen, du gewinnst eine ganze Familie dazu. Und Gott wird dich mit vielen neuen Freunden wieder segnen. Jesus hat seine Jünger immer zu zweit ausgesandt. Der wird dich nicht alleine lassen. Keine Sorge. Aber du musst ihm vertrauen. Und hab nicht Angst, dass du Menschen verlieren könntest, sonst stellst du diese Menschen über Gott. Mein vierter Punkt darum, lass los. Ja. Alles, was uns Menschen in Gedanken oder Gefühlen festhält oder was wir aus irgendeinem Grund versuchen festzuhalten, weil es unser gutes Recht wäre, bringt uns unweigerlich in eine Abhängigkeit und nicht selten unter die Herrschaft des Feindes, der diese Dinge ausnutzt, um uns zu blockieren, zu lähmen, zu verärgern und uns die Kraft, die Freude und den inneren Frieden zu rauben. Immer wenn dir Kraft, Freude und innerer Friede fehlt, läuft irgendwas falsch. Ja. Darum die Botschaft, lass los. Fürchte nichts in dieser Welt als Gott. Damit wirst du gut fahren. Haben wir alle zu lernen, keine Sorge. Ja. Was bedeutet das für unseren Alltag? Lass deine Freunde los in die Hand Gottes. Klammere sie nicht. Sei dankbar für die Freundschaften und sei dir bewusst, dass du kein Recht darauf hast. Wenn man Freunde klammert, dann gehen Freundschaften irgendwann kaputt. Man muss immer loslassen. Genauso bei Ehepaaren. Wenn die sich klammern, dann wird irgendjemand ausbrechen, wenn er es nicht mehr aushält. Man muss dem anderen immer Freiheit geben. Ganz am Anfang unserer Ehe war Frank auch ein kleines Klammeräffchen. Der hat mich so geliebt, das hat mir auch sehr gut getan. Aber war sogar auf die Badewanne eifersüchtig, wenn ich zu lange da drin geblieben bin. Und das war echt anstrengend. Und ja, und das kann unterschiedlich aussehen. So, oder du hast gute Freunde und dann haben die guten Freunde auch nochmal gute Freunde und dann wirst du eifersüchtig. Vergiss es. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Mir gefällt die deutsche Sprache. Nochmal zum Mitschreiben, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Klammere niemanden. Je mehr du klammerst, desto eher wirst du es verlieren. Lass sie los in Gottes Hand. Gott, ich gebe sie dir. Danke für diese Freundschaft. Ich bin so dankbar dafür. Ich lasse es dir. Oder Jesus hat mal gesagt, dass wir nicht widerstreben sollen dem Übel. Das bedeutet, wenn dir einer Unrecht tut, vergib ihm sofort. Und aller Nase lang tut dir vielleicht jemand Unrecht. Hä? Und wenn du das alles sammelst, dann wirst du eine griesgrämige Person. Geh mit diesen Dingen immer sofort. Das Beste ist, du vergibst ganz schnell. Und auch die Leute, die dich tief verletzen, vergib sofort immer wieder. Wenn du nicht sofort wieder vergibst oder denkst, na, das hast du schon mal gemacht. Also erst mal abwarten, ob du dich veränderst. Kannst du dich etwa so schnell verändern? Vergib sofort, sonst wird eine Kluft aufgebaut. Sonst baust du eine Kluft zu deinem Ehepartner auf oder eine Kluft zu deinen Kindern oder eine Kluft zu deinen Schwiegereltern oder was weiß ich, ja? Oder Freunden. Ja? Oder einer motzt dich an und du ziehst dich nicht beleidigt zurück. Muss man schon mal beten gehen erstmal noch. Wir haben kein Recht, dass uns jemand mit Freundlichkeit immer umgibt. Aber die Bibel sagt, wir sollen alle mit Freundlichkeit umgeben. Einer drängelt sich an der Kasse vor und du lässt die. Ich war mal mit so einem richtigen Mädel, die so richtig ist, einkaufen. Und dann hat sich jemand vorgedrängelt und hat... Und dann habe ich es vorgelassen und die. Ich hätte jetzt so gemacht. Ja, man kann die Sachen immer unterschiedlich angehen. Oder deine Schwester zieht einfach deine Kleider an, ohne dich zu fragen. Du bittest sie freundlich, das mit dir abzusprechen, aber du lässt sie. Sie sind ja nicht dein Eigentum, denn du willst ja lernen zu teilen. Ja, ah, das ist so. In jeder Sache, die uns bewegt, dürfen wir mit Jesus im Gespräch sein. Handel nicht einfach, sondern frage Jesus. Ich muss jetzt so viele schöne Geschichten weglassen, einfach weil die Zeit drängt. Mein fünfter Punkt, biblische Vorbilder gaben ihre Rechte freiwillig auf. Ich nenne jetzt mal nur ein paar ganz schnell, kann das nicht mit euch zusammen machen. Zum Beispiel der Abraham, da ruft ihn Gott, geh weg von deiner Verwandtschaft in ein Land, was ich dir zeigen will. Der wusste nicht mal, wohin er gehen soll. Und Abraham glaubte Gott und ging los. Coole Sache. Der hat das Recht aufgegeben, bei seiner Familie zu wohnen. In Ur in Chaldea, da ist er rausgegangen. Ja? Oder dann hat er so lange auf Isaak gewartet, auf seinen Sohn. Wie war es? 25 Jahre oder 20 Jahre? Ich glaube 25 Jahre. Na, ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, 75 war er bei der Verheißung und 99, wo er ihn gekriegt hat, oder 100. Ne? Und dann sagt Gott zu ihm, opfere ihn. Und dann opfert er ihn tatsächlich. Er zieht los, um es zu tun und kann Gott nicht verstehen. Und er tut's. Und das rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit. Ja? Oder der König David, der immer so von Saul verfolgt wurde, wo der David noch kein König war, wurde er von Saul verfolgt und da hatte schon die Verheißung, du wirst mal König werden. Und dann, und der Saul wollte ihn immer töten und David legt nie die Hand an ihn. David hätte mehrfach Gelegenheit gehabt und tut es nicht. Der holt sich das nicht selber, was er nur von Gott kriegen soll. Ja, und so gibt es viele, viele Geschichten in der Bibel. Sechster Punkt, wie steht es um dich? Woher kommen eigentlich unsere vielen Probleme in der Familie, mit Mitschülern, in der Gemeinde, im Beruf? Woher kommt das? Und wenn wir der Sache ehrlich auf den Grund gehen, stellen wir schnell fest, dass die meisten Schwierigkeiten dort auftreten, wo wir auf unsere Rechte pochen. Ist doch mein gutes Recht! Ja? Wo wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Ja? Wie schnell haben wir Angst, zu kurz zu kommen? Oder wo wir einfach nur im Stillen Dinge von anderen erwarten. Oder irgendwelche Ansprüche geltend machen. Ja, die Liste ist sicher länger. Ja, der musste ihn nicht wirklich opfern, ist richtig. Also Abraham musste Isaak nicht wirklich opfern, sondern Gott hat ihn zurückgehalten. Die Geschichte ist ganz toll, lest sie mal selber in der Bibel nach. Danke, Alex. Sehr gut. Okay. Also es ist immer wichtig, dass wir nicht konform gehen mit dem Geist dieser Welt. Darum auch meine erste Überschrift, Leben im entgegengesetzten Geist. Lebe nicht, wie alle um dich herum leben. Dann machst du keinen Unterschied und dann werden die anderen nicht sehen, dass Gott wirklich lebt. Die anderen sehen, dass Gott lebt, wenn du anders handelst als alle. Wenn du dir mal Unrecht tun lässt und dich nicht aufregst, sondern dann besprich das mit Gott und sag, Gott, schaff du mir Recht. Und da gibt es wieder viele schöne Geschichten, wie Gott Recht verschafft. Und das ist viel besser, als wenn du mit Macht dir was erkämpfst. Siebtens, wende das Kreuz in deinem Leben an. Gott hat uns mit Jesus einen Ausweg gezeigt. Der Weg zum Leben führt durch den Tod. Also dein Eigenleben muss sterben. Das, wo du das durchsetzen willst. Und manche deiner guten Wünsche, manche deiner Ideen, die werden so kommen, wie du es dir wünschst. Und manches wird ganz anders kommen, wenn du es Gott überlässt. Aber Gott wird es super machen, kann ich dir nur aus meinem Leben bestätigen. Ich bin so begeistert, dass ich schon so lange mit Gott unterwegs bin. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Lukas 9, Vers 23, wer mir nachfolgen will, sagt Jesus. Nachfolge ist eine freiwillige Angelegenheit. Dann geht es weiter, der verleugne sich selbst. Und das bedeutet nichts anderes, als bereit zu sein, deine eigenen Rechte aufzugeben, nicht darauf zu pochen und dein Eigenleben nicht zu fördern und so weiter. Dein Recht auf Anerkennung, auf Sicherheit. Wir Deutschen lieben ja so die Sicherheit, stimmt's? Ja, ne? Erkenne an, dass es keine größere Sicherheit gibt, als im Willen Gottes zu leben. Hat mal ein Freund von uns gesagt gekriegt, der Udo Knöfel, der auch schon öfters hier war, der hat gleich nachdem die Grenzen aufgingen, den Auftrag gekriegt, nach Serbien zu reisen. Und dort hat ihn Gott echt ganz krass geführt in ein Dorf, wo, ich weiß immer nicht, wer gegen wen gekämpft hat. Und da sind jedenfalls in dem Dorf bis auf einen alten Mann und ein Kind sind alle Männer des Dorfes getötet worden. Und dort haben die dann Häuser aufgebaut, damit die Frauen dort überhaupt ein Dach über den Kopf hatten und so weiter. Und jedenfalls, und dort war aber noch sehr viel vermintes Gebiet. Und es war gefährlich, dorthin zu reisen. Dort waren auch noch Kämpfe. Und dann hat er gesagt, Gott, das ist gefährlich, dahin zu reisen. Da ist noch vermintes Gebiet und da sind Kämpfe. Und da hat Gott zu ihm gesagt, es ist nur gefährlich, nicht in meinem Willen zu sein. Das ist wirklich gefährlich. Da gehst du an Dingen vorbei. Ja. Oder gib das Recht auf einen Ehepartner an Gott ab. Glaube Gott, dass er dir nichts Gutes vorenthält. Da kannst du dir vielleicht vieles ersparen. Ja, und so weiter. Und dann geht der Satz weiter. Ich fange nochmal an. Wer mir nachfolgen will, also es ist eine freiwillige Angelegenheit, der verleugne sich selbst. Auch das musst du freiwillig tun. Gott wird es nie von dir zwingen. Gott wird dich nicht zwingen. Du musst es freiwillig tun und sagen, Gott, weil du es bist. Weil du es bist. Und er nehme sein Kreuz auf sich täglich. Also beim Aufnehmen des Kreuzes handelt es sich um was Aktives, um eine willentliche Entscheidung. Niemand kann dich dazu bringen, nicht einmal Jesus. Mein Kreuz aufzunehmen bedeutet, dass ich mich bewusst dafür entscheide, inmitten der Umstände, wo ich bin, zum Beispiel einem launischen Chef gegenüber, gemäß dem Willen Gottes zu handeln, wie Jesus es tun würde. Ich bleibe meinen Rechten gestorben, auch wenn es Druck, Widerstand oder Nachteile mit sich bringen kann. Das heißt das im Endeffekt. Ja, den anderen zu segnen. Und dann geht es, der folge mir nach. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Jesus zu folgen bedeutet, da zu sein, wo er auch ist. Und gibt es eine coole Verheißung noch dazu. Das sagt Jesus in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und dann geht es weiter. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Cool, oder? Da wirst du von Gott geehrt werden. Gerettet sind viele. Alle, die Jesus annehmen, sind gerettet. Aber wer diese Schriftstelle lebt und Jesus wirklich dient, den wird Gott ehren. Und ich möchte euch ein bisschen Geschmack darauf machen. Egal wie alt du bist, du kannst jetzt damit anfangen und sagen, Gott, ich will, wie sieht's aus? Zeige mir das. Und dann frag vielleicht geistliche Leiter, vielleicht haben die auch eine gute Idee für dich. Und vielleicht zeigt Gott dir ganz alleine was. Mach dir Mut, einfach mit Gott im Gespräch zu sein. Ja, ich bete nochmal. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Mut machst, dass wir unsere selber verleugnen sollen an den verschiedensten Stellen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und dir nachfolgen sollen. Und ich weiß auch nicht immer in jeder Situation, was das heißt. Aber ich bitte dich, dass du mit mir weitergehst. Und ich bitte dich, dass du mit uns allen weitergehst, dass wir lernen, was das heißt. Und dass wir lernen, nicht unseren Eigenwillen durchzusetzen, sondern dass wir nach deinem Willen fragen. Und Jesus, ich danke dir, dass in deinem Willen so viel Sieg liegt. Amen.